Wir wollen heute ein Wort Gottes zusammen betrachten aus dem Neuen Testament und schlagen dazu Johannes 19 auf und lesen darin aus dem Vers 5 jene drei Worte, die dort geschrieben stehen, wo es heißt, siehe der Mensch. Siehe der Mensch. In diesen folgenden Ausführungen, glaube ich, tangieren wir von der letzten Verkündigung an ganz wenigen Stellen, aber das macht nichts. Ich konnte das nicht umgehen, ich hatte es ja vorher schon zusammengestellt, hatte mich damit befasst, hatte es bereits vor meinen Augen, aber das macht nichts aus einer, auch einer anderen Perspektive heraus. Diesen Ausspruch, siehe der Mensch, tat einst der Pilatus über unseren Herrn. Als dieser Ausspruch geschah, da stand der Herr Jesus bereits voll und ganz unter der Wirkung des Rufmordes jener damaligen Juden, den Schriftgelehrten, insbesondere. Denn vor dem Urteil, da trug er bereits die Dornenkrone auf seinem Haupte. Dass dies überhaupt ein Rufmord war, ersehen wir aus dem Vers 6b, wo dieser regierende, gesetzliche, höchste Richter Pilatus sagt, denn ich finde keine Schuld an ihm. Und dennoch hatte man ihn durch Rückenrede und Lüge und Falschreden bereits zum Tode verurteilt. Und im Blick auf dieses kommen sollende Urteil ihm die Dornenkrone, nämlich eine Spottrede wider unserem Herrn, die nur dann angewandt wird, wenn man jemand zu Tode bringen will. So sehen wir unseren Herrn. Wenn er, unser Herr, keine Schuld fand, wenn man an ihm keine Schuld sah, da durfte er nach dem römischen Gesetz auch nicht verurteilt werden. Dafür war er von des Roms und Kaisers Gnaden eingesetzt, dass das nicht sein durfte. Aber genau das geschah, was nicht sein durfte. Hier stellt sich der Mensch als der Schuldige und der Verfehler in einer Sache hin. Das in der Heiligen Schrift geschrieben steht, musste nicht der Christus dies alles leiden, ist auch eine Tatsache, aber eine Tatsache auf einer ganz anderen Ebene. Die spricht jene Menschen hier nicht frei. Es ist der Akzent unserer Schuld und Sünde, wenn Gott den Menschen zum Gericht für andere benutzt, dann ist er selbst in der Schuld vor Gott. So war das immer, wenn die Philister gerichtsreif waren und Israel hatte gesündigt. Dann benutzte Gott den nächsten Gerichtsreifen um Israel zu strafen, um anschließend die Philister zu demütigen in Überstärke. Der Ausspruch, siehe der Mensch, geht sehr tief. Beinhaltet praktisch eine unbeschreibliche Abfolge. Sowohl der Schöpfung des Menschen im Fleische, in diesem Fleische ja Christus offenbar geworden war, nämlich Adam, wie auch das Schicksal des Menschen vom Himmel, nämlich des Sohnes des Menschen, unseres Herrn. Als Gott einst den Menschen schuf, in seiner Ebenbildlichkeit können wir sagen, ihn einst schuf, da tat es der Herr um den Menschen Ziel gesetzt, in dieser seiner Ebenbildlichkeit in die Position herrschen zu bringen. Der Mensch war bestimmt zur Herrschaft. Wenngleich auch dieser Mensch im Fleische nicht viel von Herrschaft wiedergab, denn seine Herrschaft gründet sich nicht auf die Erhabenheit des Fleisches im Adam, sondern in der Ausrüste des Geistes des Menschen. Darüber war er in der Ausrüste über alle Geschöpfe der Materie zu herrschen. Er stand nicht über der Materie, aber er war darin im Fleische. So sehen wir Adam. Aber in der Ausrüste des Geistes bevollmächtigt und eingesetzt von Gott über alles Sichtbare an Geschöpfen, an dem sichtbaren Irdischen zu stehen. Gott tat es in dieser Schöpfung des Menschen, um seine Ebenbildlichkeit so getreu als möglich darzustellen, ihn, den Adam, herrschen zu lassen. Bei der Schöpfungsgeschichte von 1. Mose 1,26, die uns ja bekannt ist, da lesen wir, lasset uns Menschen machen, nach unserem Bilde, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen. Dieser Herrschaftsbereich ist uns Menschen durch die Sünde verloren gegangen. Es ist ein Vorgang, aus dem wir erkennen, dass Sünde in der von Gott uns gegebenen Herrschaft dezimiert. Sünde macht uns klein, macht uns gering, macht uns unfähig in jede Richtung. Nach unserem Gleichnis sagt Gott, und sie sollen herrschen. Hier sagt Gott nicht, dass allein der Adam diese Herrschaft auszudrücken habe, sondern hier heißt es, und sie, die Mehrzahl, alle Adam verbundenen Kronen der Schöpfung. Das heißt, weil Gott der Herrscher über alles ist, soll auch und zugleich sein eigenes Gleichnis, wir könnten sagen, eine Wiedergabe, zwar in schwacher Ausführung Gottes, aber es ist eine Wiedergabe, ein Vergleichsbild, darum sollte dieses Gleichnis herrschen. Eine Funktion ausüben, dass alles, was unter seine Füße gestellt ist, ihm zu gehorchen hat. Das ist Herrschaft. Gleichso finden wir dann zwei Verse weiter in dem 1. Mose 1, Vers 28. wo ihr wieder lesen, füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet. Das ist eine befehlsgleiche Weisung an den Menschen. Diese Macht hat der Mensch selbst verwirkt infolge der Liebe zur Sünde. Es ist eine Tragik, die damit verbunden ist. Gott gibt Weisung und herrscht. Jetzt lag dieses Herrschen im Auftragsbereich und des Menschen, nicht mehr Gottes. Aber sie konnten nicht mehr herrschen, wegen der Sünde. Und ich bin überzeugt, dass der Werdegang der Sünde bei den Geschöpfen einen Tiefstand erreicht hat, zuweilen. Wir brauchen nur die Vergangenheit und die Gegenwart des politischen Spektakels zu betrachten. Da wissen wir, dass Menschen unter das Tier sich stellt. Menschen stellen sich unter das Tier. Und dann lesen wir im Alten Testament, dass es eine Zeit sein wird, wo der Mensch über den Menschen herrscht zu seinem eigenen Verderben, zu seinem eigenen Nachteil, zu eigener Schande. Gott hat nie gesagt, dass der Mensch sich selbst beherrschen, einen anderen beherrschen soll. Menschen zu beherrschen steht allein Gott zu. Und der Satan, als der Gott dieser Welt, hat Gebrauch gemacht, und das ist die Gebundenheit, von der wir heute in der Bekanntmachung hörten, dass sie mit Stricken Satans nicht nur gebunden sein können, sondern sind. So sieht's aus. Nach 1. Mose 2, Vers 20 hatte ja der Mensch allem Getier in diesem Herrschaftsbereich die Namen zu geben. Und genau das geschah aus der göttlichen Seite heraus, nach dem Vorbilde Gottes, der ihn, den Adam, nannte und diesen Namen gab. Und jetzt muss er in diesem Herrschaftsbereich alles, was ihm unterworfen war, benamen und namentlich benennen. Wie wir da heraus ersehen, war der Mensch von Gott her zur Herrschaft berufen. Eine Berufung der Herrschaft. Und dann sehen wir, dieser Mensch war doch die Krone, das Höchste, das Gewaltigste der materiellen Schöpfung. Und wir schauen wieder zurück nach Johannes 19, Vers 5b unseres Textwortes. Und da kam einer, der kam uns in die Herrschaft zurückzuführen, die wir verlassen hatten der Sünde wegen. Siehe der Mensch, dieser Mensch mit der Dornenkrone, der soll uns die Herrschaft wieder zurückbringen. Der Mensch des Unglaubens und der Gottesferne darf ausrufen, niemals! Und wir rufen aus, wir preisen dich, Herr Jesus, dass du dafür gekommen bist, hast daran teilgenommen, was wir waren. Siehe, der Mensch. Und dann kam dieses furchtbare Geschehnis über den mit der Herrschaft ausgerüsteten Menschen. Dieser Mensch fiel in Sünde und er fiel in Tod. Geschwister und Freunde, wir wissen bis in letzter Konsequenz nicht, was Sünde ist. Wir alle nicht. Sonst würde nicht der alleinige Weg, der noch offen blieb, durch die Gnade und Weisheit Gottes uns dahin geführt haben, dass wir eine Begegnung mit dem Gottessohn geoffenbart im Fleische hätten. Als dieser Herrschaft nach der Sünde wurde Knechtschaft. Zur Herrschaft Berufene waren geknechtet in Sünde. Die Gottesgemeinschaft wechselte von einem Augenblick zum anderen in Gottes Ferne. Was war da aus dem Menschen geworden? Wie tief ist ein Fall, der sich aus dem Bereich des Lebens in den ewigen Tod vollzieht? Wie tief, tief. So dass Gott den Adam ruft und fragt, Adam, wo bist du? Das heißt nichts anderes, wo bist du hingefallen? Wo bist du hinabgestürzt? Wohin bist du entartet von dem Schöpferwillen Gottes, dich entfernt? In den Tod, auch in den ewigen Tod, in das grausige Verderben, das Teil eines jeden Sünders ist, inmitten dieses Elends ruft ein Mann Gottes, es ist ein gequältes Rufen nach Hilfe, im Alten Testament aus. Es ist David. Und wir wollen da ein wenig hineinschauen, um hier unser Textwort beantwortet zu finden. Es ist Psalm 8. Da hinein ruft David im Erkennen der Not, was aus dem Menschen geworden ist. Vers 4. Er ruft es ins Zentrum der Menschen und sagt, was ist der Mensch? Aber auch wir fragen, was ist der Mensch, wenn er der Macht der Sünde, dem Tode unterworfen ist? Was ist der Mensch? Wir antworten so gut, wie wir es können, aber die Tiefe vermögen wir hier nicht auszudrücken und sagen, es ist ein Bündel erbarmungswürdigen Elends. Das ist der Mensch, der wir uns als Mensch für die Sünde entschieden haben. Und wir kommen wieder zum Vers 4 zurück und lesen, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und jetzt kommen wir auf den eigentlichen Punkt zu sprechen, mit dem wir uns jetzt zu schaffen wollen, behandeln wollen. Wir sehen den Menschen, der von Gott vollkommen erschaffen war, durch die Sünde gefallen war, und diese Darstellung des gefallenen Menschen uns hier in Johannes 19, Vers 5b vor die Augen gestellt wird. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Das ist eine Frage von tiefem Inhalt. Hier wird Gott gefragt, was ist der Mensch, dass du Gott diesem Menschen Mensch gedenkst? Ist der Wert des Gedenkens eines Gedankens Gottes nicht weit höher in der Werteinschätzung als der Wert eines gefallenen Menschen? Was ist denn ein sündiger Mensch? Nichts! Aber der Wert eines Gedenkens Gottes ist doch das Milliardenhöhere. Da hinein fragt David, was ist denn der Mensch, dass du sein gedenkst? Er hat doch keinen Wert mehr. Er ist doch zerstört und unbrauchbar für eh und je für Gott. So erkannte sich David in seiner Sünde und hoffentlich wir alle auch. Aber wir müssen in diese Frage, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, ausrufen, doch! Ja, warum denn? Weshalb überhaupt verschwendet Gott seine kostbaren Gedanken, sein Gedenken den sündlichen Menschen in ihrer Wertlosigkeit? Der Mensch im gefallenen Zustand in der Sünde hat nicht den Wert, dass seiner gedacht werde. Darum die Frage, dass wir uns erkennen, woheraus Gott uns geliebt und errettet hat. Dass seiner gedacht werde. So niedrig ist ein Fall in Sünden eines jeden verlorenen Sünders. Wie, müssen wir sagen und fragen, wie kann die Heiligkeit Gottes zulassen, dass der Mensch in der Sünde gedacht werde? Wo Gott keine Gemeinschaft mit den Dingen der Sünde haben kann und darf. Welch ein Weg unseres Herrn Jesus in der Fleischwerdung. Das waren bereits Gedanken Gottes in der Ewigkeit. Das waren die anfänglichen Gedanken Gottes in der Beschäftigung des Menschen, als der Mensch noch nicht war. Als der Mensch noch nicht existierte, da sah Gott die ins Auge gefasste, noch in der Ferne der Ewigkeiten liegende Bildung des Menschen und den Fall in den Sündentod. Gott sah es. So wie Gott eine jede deiner und meiner Sünden sieht und so stehen wir vor Gott. Das Gedenken Gottes ging weiter. Wie kann der gefallene Mensch gerettet werden? Gott beschäftigte sich in seiner Unverletzbarkeit, seiner Heiligkeit mit den Gedanken der Gemeinschaft zu den Menschen. Wie kann er gerettet werden, ohne dass Gottes Heiligkeit daran Schaden nehme? Wahrheit und Gerechtigkeit dieses dreimal heiligen Gottes dürfen nicht verletzt werden. Ich habe mehr als einmal schon gesagt und geäußert, wenn es nach mir ging, ihr könnt die Versicherung alle schriftlich haben. Da gäbe es schon lange keinen Teufel mehr auf dieser Erde. Wenn ich Gott wäre, den hätte ich schon lange irgendwie absorbiert. Da wäre auch keine Gedächtnisstätte mehr da, ich sag's. Aber das ist meine Ungerechtigkeit, die so redet, die so denkt. Gott ist heilig. Gottes Rettungsgedenken. In der Ewigkeit kommt dann zu einer ersten Lösung. Diese Rettungsgedanken in der Ewigkeit als Lösung hat zwei Seiten. Das sind diese Dominanten der Heiligen Schrift. Erstens, Gnade für den Sünder und der Wertpreis, zweitens, Opferung des Gottessohnes, sonst gab's nichts. Tja, das waren Entscheidungen, die dort oben fielen. Von riesiger, unüberschaubarer, für unseren Verstand nicht geeigneter Entscheidungen. Über die weitere Lösung lesen wir dann in Psalm 2, Vers 7. Wo in der Gottheit Fülle dieses Gedenken zu einem Beschluss in der Ewigkeit führte. Wir lesen dort. Vom Beschluss will ich erzählen. Jehova hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da war der Sohn noch nicht auf dieser Erde. Da lesen wir das schon in Psalm 2, Vers 7. Da war noch keine Erde erschaffen. Da war es bereits oben in des Himmels Herrlichkeit im Beschluss gefasst. Da war der Beschluss noch nicht gefasst. Da hatte es Gott längst in seinem Herzen, Menschen in seinem und zu seinem Gleichnis zu bilden. Und weil Gott sah, dass sie fielen aufgrund der freien Willensentscheidung, gab Gott den Rettungsweg, der aber nur eine Alternative hatte, Opferung Gottes für sein Geschöpf. Das ging ins tiefste Mark Gottes. In dieser Aussage des Beschlusses in der Ewigkeit, und zwar bevor der Mensch geschaffen war, liegen Sündergnade und Opfertod des Gottessohnes zugleich enthalten. Zurückkommen zu Psalm 8, Vers 4. Was ist der Mensch? Dass du sein gedenkst, enthält jetzt die Wende in einem einmaligen Gottesgeheimnis, das da lautet, Gott geoffenbart im Fleische. Punkt. Die Lösung für uns. Welcher als Sohn des Menschen sich einer fleischleiblichen Zeugung unterwirft, einer leiblichen Geburt unterwirft, darum die Fortsetzung in Vers 4. Und des Menschen Sohn, jetzt geht's auf Christus, dass du auf ihn Acht hast. Warum gedenkt Gott des Menschen? Weil der Sohn des Menschen an unserem Menschenschicksal teilnimmt. Das ist das Geheimnis. Das war der Grund, warum Gott auf den Menschen sieht. Jetzt erst wird die Frage beantwortet, weshalb Gott des Menschen gedenkt. Die Antwort dafür lautet, weil der Sohn Gottes an der Fleischleiblichkeit des Menschen teilnahm. Das ist der Grund. Aber diese seine Teilnahme war Gnade Gottes und die Offenbarung seiner Liebe. Weil er Mensch wurde, darum gedachte Gott des Menschen. Darum hatte Gott sein Auge auf ihn gerichtet. Auf den Sohn des Menschen durch Acht haben. Nachdem wir den ersten Menschen von der Erde besehen haben, blicken wir nun auf den ersten Menschen vom Himmel. Er kam, wann kam er denn? Die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war. Da war die Zeit reif dafür, dass er kommen konnte und kommen musste. Er kam als der Herrscher über alle Dinge. Die war, der war er, wahrhaftig. Denn er war und ist und bleibt Herr. Aber er verlor durch die Annahme der Sünde seine Herrschaft. Er nahm völlig teil an dem, was wir sind. Wir haben die letztliche Herrschaft nicht verloren durch die Errettung, der wir teilhaftig geworden sind. Und der Herr Jesus hat seine letztliche Herrschaft nicht preisgegeben, weil in eigener Sache keine Sünde war. Aber er enthielt sich und legte ab alle Herrlichkeit und Herrschaft, die ihm eigen war, im Himmel. Und als solcher steht er vor Pilatus. Als solcher sehen wir ihn in der größten Erniedrigung, die überhaupt stattfinden konnte. Da hören wir den Ausruf, siehe der Mensch. Pilatus, er sieht ihn, oder er sieht in ihm weder eine Herrschaft noch einen Herrn. Für ihn war es, von dem es genug gab, ein Mensch. Siehe der Mensch. Vor ihm stand er, unser Herr, der seine ganze Gottesherrlichkeit abgelegt hatte. Wie wenn man, sagt die Bibel, das Angesicht vor ihm verbergen möchte oder sollte. Pilatus wusste nicht, wer dieser war. Er war hoch erstaunt und ihm wurde sofort Angst, wenn er hörte, dass er König war. Denn einen König, der durfte nicht gekreuzigt werden, nach der Vorschrift der Römer. Gekreuzigt, das war der schändlichste Tod, der nur den Vagabunden, den Räubern, den Mördern zuteil wurde. Denn da hatte sich der Herr angeschickt, die Sünden der Welt auf sich zu laden. Freiwillig aber, nach dem Beschluss, verzichtet er auf alle Macht. Auf die Macht seiner Herrlichkeit und auf seine Herrschaft. Allein nur in der Lammwerdung lag die Gottwohlgefälligkeit der Überwindung unserer Schuld und Sünde. Wundert es uns dann, wenn wir lesen, was ist der Mensch? Denn auch dann, wenn Gott in seinem Sohn den Sündlosen, die Stellvertretung der Sünde der Welt, auferlegt wird, ist der Tod die Folge. Also stand ein Todeswürdiger vor Pilatus, dem Despoten. In seinen Augen, wie in den Augen der Schriftgelehrten, war er nichts. So steht's auch im Jesaja 53, Vers 3. Wir haben ihn für nichts geachtet, ja. Das Urteil des Todes vorweggenommen, steht er da. Siehe der Mensch, an dem der höchste Richter Pilatus keine Schuld sah. Aber was ist ein Mensch, der zur Sünde gemacht wird? Man hatte ihn zur Sünde gemacht, von menschlicher Seite her. Und darum vollzog sich im Anschluss das zur Sünde gemacht werden durch Gott. In der Vorverurteilung durch den Rufmord hatte man ihn schon zur Sünde gemacht. Nicht der Mensch, wohl aber Gott hat ihn dann schlussendlich zur Sünde gemacht. Wir lesen es in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Nicht allein die Zeugung und Sohneswerdung Gottes im Fleische beinhaltete den Beschluss, auch zur Sünde gemacht zu werden. Die Erweiterung der Sünde auf den Sohn Gottes ließ in der Bildlichkeit eines selbst unschuldigen Lammes den Sieg über die Sünde vollzogen werden. Und wieder schauen wir nach Psalm 8, Vers 4 und erkennen unseren Herrn angesprochen in seiner Selbsterniedrigung gemäß des Beschlusses. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Und wenn der Sohn Gottes im Fleische in Sünden fällt, ist Lohn der Sünde der Tod. Er fiel nicht, aber er nahm unsere Sünden auf sich. Und das freiwillig. Als Sohn des Menschen nahm er am Blute und Fleische, wie wir sind, teil. Der Herr Jesus wurde darin, können wir sagen, teilhaftig. Hebräer 2, Vers 14, dort steht es auch geschrieben. Deswegen konnte Gott des Menschen Jesus Christus gedenken und über uns als Menschen. Denn er ist des Menschen Sohn. So konnte der Vater im Himmel bereits vor Golgatha das Zeugnis über den Sohn aussprechen. Dieser ist mein geliebter Sohn. Der natürliche Mensch achtete ihn für nichts. Selbst die Bauleute nach Apostelgeschichte 4, Vers 11 hielten diesen Stein für nichts, steht geschrieben, der dann zum Eckstein geworden war. Sobald wir in Psalm 8 weiterlesen, kommen wir zum Vers 5. Darum sagt hier die Schrift, denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt. Könnten wir nicht sagen, er sei um vieles um die Engel erniedrigt worden? Warum denn nur ein wenig? Was ist Anlass für die Aussage der Heiligen Schrift, bei dieser gewaltigen Erniedrigung uns zu hinterlassen, zu sagen, nur ein wenig? Damit ist ja der Herr der am tiefsten Erniedrigte durch Sünde. Kein Geschöpf ist so tief gefallen wie der Herr Jesus durch die Aufnahme in Sünden. Gefallen in Gericht und Tod. Der natürliche Mensch achtet nicht darauf. Die Bauleute hatten ihn verworfen. Und hier nun in dem Vers 5, ein wenig unter die Engel erniedrigt, sehen wir ihn. Und die Frage, warum ist er nicht um vieles unter die Engel erniedrigt worden? Was meint wohl hier die Schrift? Die sündliche Erniedrigung der Engel war zwar wie beim Herrn freiwillig. Die Engel aber in der Sündenerzeugung und Sündenvermehrung, die abgefallen sind, ließen sie sehr tief gefallen sein. Denken wir nur an die Sündenmenge des heutigen Satans, von dem wir sagen, dass der kaum zu überbieten. Wie abgrundtief ist er gestürzt, seiner begangenen Sünden wegen. Weil aber der Herr Jesus der ganzen Welt Sünden getragen und auf sich genommen, was ja auf viele Einzelquellen zurückzuführen ist, war die Erniedrigung des Herrn der Fülle der Sünden, aller übrigen Sünden und Geschöpfe, unter die Engel nur noch ein wenig. So groß ist die Sünde der gefallenen Geschöpfe Engel. Weil die Todeserniedrigung Jesu im Willen Gottes lag, der Errettung des Menschen wegen, hieß es weiter in Psalm 8, Vers 5b, und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Jetzt kommt die Erhebung, die Wiederherstellung, die Darstellung. Der Mensch Jesus ist nach Todeserleiden und Auferstehung mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Zu der teilgenommenen blutlichen und fleischlichen Verbindung kommt nach der Auferstehung Jesu auch unser Verbundensein mit dem Herrn, dem Geiste nach hinzu, was wohl die stärkste Seite überhaupt ist. Darin ist nun sein Sterben unser Sterben, seine Auferstehung auch die unsere. Wir nehmen gleichsam an seiner Erniedrigung und seiner Herrlichkeit teil. Und wir lesen in Psalm 8, Vers 6, die eindrucksvollen Worte: Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Der Mensch als solches hat nun durch das Leiden Christi Jesu und seiner Auferstehung einen glorreichen Sieg davongetragen. Dieser Satz findet als Herrscher über alles an Jesus Christus statt. Durch Christus, den zweiten Menschen vom Himmel, wird der Verlust der Herrschaft durch den ersten Menschen von der Erde wieder zurückgebracht. Es ist praktisch eine Zurückeroberung. Damit hat der Herr Jesus nicht allein die einstige verlorene Herrschaft uns geschenkt, sondern wir nehmen nun teil an seiner Herrschaft, worin alles seinen Füßen unterworfen ist. Denn, so steht's geschrieben, wenn wir ausharren, so werden wir mitherrschen. 2. Timotheus 2,12. Die schöpferische Zweckbestimmung zu herrschen ist uns nach dem Verlust in Sünden durch unseren Herrn Jesus neu geworden. Und solches von materieller zu himmlischer Herrschaft. Vergessen wir aber nie, was es dem Herrn gekostet hat, in der Erduldung der Dornenkrone zur Herrlichkeit gekrönt zu sein. Psalm 8, Vers 5b. Vor Pilatus stand der Verachtete, dieser Jesus von Nazareth, auf seinem Haupte die Krone des Fluches, Dornen. Pilatus hat die Macht, aber die Schriftgelehrten lässt er entscheiden. Siehe der Mensch, war sein Urteil über den Schuldlosen. Und der Herr Jesus stand da und wehrte sich nicht, weil er abgelegt hatte, bei seiner Menschwerdung alle Macht und alle Herrlichkeit, sondern ließ ein ungerechtes Urteil über sich ergehen, damit Gerechtigkeit Gottes erfüllt werde und wir, jawohl, wir zur Errettung kamen. Amen.